Kapitel 5 Die wahre Natur Gottes. Als Gläubige erkennen wir, dass es im ewigen Leben vor allem um die Beziehung zu Gott geht. Jesus sagte, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Um eine gute Beziehung zu Gott haben zu können, müssen wir wissen, wer er ist. Wir müssen seine wahre Natur verstehen, denn es ist unmöglich, eine Beziehung zu jemandem zu haben, den wir nicht kennen. Wir schätzen alte Freunde, weil wir sie im Laufe der Zeit wirklich kennengelernt haben. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen in unserem Leben, die wir zwar seit Jahren kennen, die aber nicht zu unserem Freundeskreis zählen, weil wir nur sehr wenig über sie wissen. Die traurige Wahrheit ist, dass den meisten von uns die wahre Natur und der Charakter Gottes falsch dargestellt worden ist. Diese falschen Vorstellungen hindern uns nun daran, ihn so zu kennen, wie wir ihn kennen sollten. Vor langer Zeit hatte mir jemand mal ein Pferd geschenkt, eine Stute. Als sie geboren wurde, legten ihr die Besitzer ein Halfter um und entließen sie auf die Weide. 3 Jahre lang lief sie frei umher und ließ niemanden in ihre Nähe. Die Besitzer der Stute wollten das Anwesen verlassen und mir die Stute schenken. Doch zunächst musste ich sie einfangen, bevor sie das Grundstück aufgeben konnten. Andernfalls hätten sie das Pferd töten müssen und der Kadaver wäre an eine Klebstofffabrik gegangen. So bezahlte ich 2 Cowboys 350 US-Dollar, damit sie die Stute einfingen und zähmten. Doch es gelang ihnen nicht. Sie versuchten es über 2 oder 3 Wochen lang ohne Erfolg, bis sie schließlich im Krankenhaus endeten. Dann hatte ich eine Idee, wie ich die Stute selbst einfangen konnte, aber das Ganze entwickelte sich nicht so, wie ich es geplant hatte. Meine Idee bestand darin, die Stute erst einmal mit Futter anzulocken und sie dann mit einem Seil anzubinden, während sie mit Fressen beschäftigt war. Es schien ein guter Plan zu sein. Ich schlug einen Pfosten in den Boden und befestigte daran ein Ende des Seils, so dass die Stute nicht wegrennen konnte, nachdem ich sie eingefangen hatte. Anfangs ging alles gut, aber ich war absolut nicht darauf vorbereitet, was geschah, als ich das Seil um den Hals der Stute legte. Sobald das Seil ihren Hals berührte, drehte sie durch und preschte in voller Geschwindigkeit davon. Als die Reichweite des Seils erreicht und dementsprechend gestrafft war, zerriss es nicht und die Stute wurde in die Luft katapultiert, um danach mit dem Rücken auf den Boden zu knallen. Es war wie die schlechte Szene eines Zeichentrickfilms und es brachte die Stute fast um. Schließlich kam sie wieder zu Kräften und stand auf, aber ihr ganzes Wesen war verändert. Sie war gebrochen und hatte panische Angst vor mir. Von diesem Tag an fing die Stute an zu zittern, sobald sie mich sah. Sie hatte nun einen vollkommen falschen Eindruck von mir. Ich bin sicher, sie dachte, ich wäre der grausamste Mensch auf der Welt. Aber es war niemals meine Absicht gewesen, dass sie sich so verletzte. Es war nicht mein Wille für die Stute gewesen, dass sie lospreschte und sich fast das Knick brach. Es war die Reaktion der Stute auf das, was ich tat, was dieses Trauma hervorrief. Die Stute verstand nicht, dass ich ihr das Leben retten wollte. Sie hatte ein vollkommen falsches Bild von mir. Am Ende musste ich sie weggeben, denn sie kam nie darüber hinweg und fürchtete sich vor mir. In ähnlicher Weise haben Menschen ein falsches Bild von Gott und seiner wahren Natur, weil sie die Geschehnisse, die im Alten Testament beschrieben werden, anders auffassen, als Gott es gemeint hat. Im Alten Testament lesen wir beispielsweise, dass Gott Menschen mit Lepra bestraft, einen Todesengel nach Ägypten schickt, die Erde überflutet und ganze Städte zerstört. Die Tatsache, dass viele Leute Gott für ärgerlich und zornig halten, hat damit zu tun, dass sie ein unvollständiges Verständnis dieser Geschehnisse haben. Gott hat die Erde überflutet und Städte zerstört, aber wir müssen diese Ereignisse in ihren richtigen Zusammenhang setzen, um Gottes wahres Wesen zu verstehen. Kinder großzuziehen ist ein langwieriger Prozess. Ihre Entwicklung braucht Zeit und die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, verändert sich mit ihrem Alter. So verbieten wir unseren Kindern nicht erst dann bestimmte Dinge, wenn sie alt genug sind, sie zu begreifen. Du kannst dich nicht mit deinem Einjährigen hinsetzen und ihm sagen: Hör mal, Tommy, wenn du deiner Schwester das Spielzeug wegnimmst, ordnest du dich durch Egoismus dem Teufel unter. Und wenn du dem Teufel eine Tür öffnest, wird er dir wehtun. Einjährige haben nicht die Fähigkeit, dies zu verstehen. Stattdessen sagen wir: Wenn du deiner Schwester das Spielzeug noch einmal wegnimmst, gibt's eins auf den Hintern. Einjährige mögen komplexen Gedankengängen nicht folgen können, aber sie verstehen, was Strafe ist. Allerdings ist Hintern versohlen auch keine langfristige Lösung. Du möchtest ja nicht, dass das Verhalten deines 30-jährigen Sohnes von der Angst bestimmt wird, ob Mama oder Papa ihm den Hintern versohlt. Nein, solche Schläge sind nur ein zeitlich begrenztes Mittel, bis das Kind reif genug wird, um Argumente und Gründe zu verstehen. Mein Elternhaus stand an einer stark befahrenen Straße, und als ich klein war, sagte mir meine Mutter immer, dass ich Prügel bekommen würde, wenn ich die Straße überquere, ohne nach rechts und links zu schauen. Sie war da sehr strikt. Ich sah also nach allen beiden Seiten und das mehrmals, bevor ich die Straße überquerte, nicht weil ich Angst hatte, von einem Auto überfahren zu werden, sondern davor, Prügel von meiner Mutter zu bekommen. Inzwischen habe ich keine Angst mehr, von meiner Mutter Strafe einstecken zu müssen, aber ich schaue immer noch in beide Richtungen, bevor ich die Straße überquere. Nun verstehe ich, dass der Grund dafür, warum ich in beide Richtungen schauen musste, darin bestand, nicht von einem Auto überfahren zu werden. Davor allerdings, bevor ich es verstand, war es die Angst vor Strafe, die mich zurückhielt. Dieses Beispiel veranschaulicht ziemlich gut den Unterschied zwischen den Menschen im Alten und im Neuen Bund. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Bevor jemand von Neuem geboren wird, ist er geistlich tot. Die Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments gelebt haben, waren geistlich tot und konnten daher geistliche Wahrheit nicht vollkommen verstehen. Unsere Fähigkeit, die Dinge Gottes zu verstehen, wächst erheblich mit unserer neuen Geburt. Bevor wir von Neuem geboren waren, konnten wir geistliche Dinge einfach nicht verstehen. Unter dem alten Bund wollte Gott die Menschen dazu bringen, dem Teufel und seinen Fallen zu widerstehen, aber er konnte es ihnen nicht erklären, da sie nicht die Fähigkeit besaßen, geistliche Dinge zu verstehen. So wird Satan beispielsweise im Alten Testament nur selten erwähnt, nämlich ganze 15 Mal und 12 davon im Buch Hiob. Im Neuen Testament dagegen werden Satan oder Dämonen zum Teil schon in einem einzigen Buch häufiger erwähnt. Der Grund dafür, dass es im Alten Testament keine größeren Offenbarungen über Satan gab, hat damit zu tun, dass die Leute geistlich tot waren. Was hätte es genutzt, mit ihnen über den Teufel zu reden? Sie konnten die geistliche Realität nicht verstehen und hatten auch keine Autorität über ihn. Dennoch mussten sie lernen, dem Bösen zu widerstehen. Daher behandelte Gott sie ähnlich wie in dem Beispiel, das ich anführte, um ein Kind zu erziehen. Er drohte ihnen mit Strafe. Aber er tat es, weil er sie liebte und ihm ihre Zukunft wichtig war. Ich erinnere mich, wie ich mit Jamie und unserem ältesten Sohn Joshua, der damals noch sehr klein war, auf einer nicht asphaltierten Straße gegenüber unseres Hauses spazieren ging. Wir lebten auf dem Land und diese Straße war nie befahren. So erlaubte ich Joshua an diesem Tag, uns vorauszulaufen. Während wir so spazieren gingen, sahen wir plötzlich eine Staubwolke, die von einem Auto herrührte, das sich in rasanter Geschwindigkeit auf der Straße näherte, die unsere kreuzte. Joshua war schon sehr nah an der Kreuzung und außerhalb meiner Reichweite. So schrie ich gellend: »Joshua, stopp!« Er blieb abrupt stehen und das Auto raste knapp an ihm vorbei. Joshua war damals zu klein, um schlüssige Erklärung verstehen zu können, aber ich hatte ihn durch Disziplin gelehrt, meiner Stimme zu gehorchen. Ich strafte ihn nicht, weil ich auf ihn wütend war, sondern weil ich ihn liebte und weil ich mir Gedanken um seine Zukunft machte. Die Erziehung, mit der Joshua aufgewachsen war, hatte ihn gelehrt, meiner Stimme zu gehorchen, und an jenem Tag rettete es ihm das Leben. Manchmal müssen wir mit unseren Kindern hart sein. In gleicher Weise war Gott hart mit den Menschen im Alten Bund. Jesus kam und zeigte uns die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die wir im Alten Testament nicht finden. Dennoch gibt es keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Teilen der Bibel. Gottes Natur und Wesen hat sich nie verändert. Hebräer 13, Vers 8: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Bevor es nicht die Möglichkeit zur Wiedergeburt gab, konnten Menschen geistliche Dinge weder beurteilen noch verstehen. Jetzt können wir es. Im Alten Bund bewegte Gott das Volk Israel dazu, ihm zu gehorchen, indem er sie maßregelte. So sagte er ihnen beispielsweise: Wenn sie ihm nicht ihren Zehnten geben, würden sie ihn bestehlen oder verflucht werden. Nun, da wir wiedergeboren sind und geistliches Verständnis haben, hat uns Gott gelehrt, was die Motivation unseres Gebens sein sollte: mit einem fröhlichen Herzen und nicht widerwillig. 2. Korinther 9, Vers 7. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen beiden Anweisungen. Nicht, weil Gott sich verändert hat, sondern wir. Unser Geist ist lebendig gemacht worden. Gott hat sein Wort in unser Herz geschrieben und jetzt können wir ihn in Geist und Wahrheit kennen. Wir haben eine Offenbarung Gottes bekommen, die sich die Menschen des Alten Bundes nie hätten vorstellen können, und daher geht Gott mit uns anders um. In unserer Zeit kann Gott Menschen Barmherzigkeit erweisen, für die es in den Tagen des Alten Testaments keine Barmherzigkeit gegeben hätte. Es gibt ein Gesetz in 3. Mose, das besagt: Wenn ein Mann oder eine Frau beim Ehebruch ertappt wird, dann müssen beide zu Tode gesteinigt werden. Jesus dagegen begegnete der Ehebrecherin in Johannes 8, Verse 1 bis 11 mit Barmherzigkeit. Bei diesem Vorfall versuchten die Pharisäer, Jesus eine Falle zu stellen, indem sie ihn eine Frau zu ihm brachten, die gerade beim Ehebruch überrascht worden war. Jesus predigte, dass wir einander Gnade und Barmherzigkeit erweisen sollten, aber das Gesetz verlangte, dass sie getötet werden sollte. Die Pharisäer waren nun davon überzeugt, dass sie Jesus in der Falle hätten. Entweder würde er dem Gesetz ungehorsam sein, indem er Barmherzigkeit walten ließe, oder sich vor den Leuten unglaubwürdig machen, indem er ihrer Steinigung zustimmte. Was noch hinzukam: wenn sich Jesus ihrer Steinigung widersetzen würde, dann hätte er selbst das Gesetz gebrochen und könnte nun seinerseits gesteinigt werden. Die Pharisäer waren sich ihrer Sache sehr sicher. Sie zerrten die Frau vor Jesus, stießen sie zu Boden und fragten ihn, was sie tun sollten. Jesus kniete sich hin und schrieb mit dem Finger etwas in die Erde. Wir wissen nicht, was er schrieb, aber ich glaube, es war etwas, das der Heilige Geist benutzte, um die Pharisäer ihrer eigenen Sünde zu überführen. Ich wäre nicht überrascht, wenn Jesus die Namen ihrer Geliebten oder der Opfer ihrer begangenen Verbrechen aufgeschrieben hätte. Jedenfalls schrieb Jesus weiterhin in die Erde, als er sagte: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Einer nach dem anderen ging weg, bis am Ende nur noch Jesus bei der Frau stand. Dann verurteilte er ihre sündige Handlung, aber er wies der Frau Barmherzigkeit. Der Herr war von seiner Natur schon immer barmherzig gewesen. Bevor das Gesetz gegeben wurde, was ungefähr 2000 Jahre nachdem Adam und Eva gesündigt hatten geschah, begegnete Gott den Menschen mit Gnade. Gott zeigte sich kein Gegenüber dem ersten Mörder der Menschheitsgeschichte barmherzig. 1. Mose 4, Vers 15. Aber der erste Mensch, der gesteinigt wurde, weil er das Gesetz gebrochen hatte, war jemand, der am Sabbat Brennholz gesammelt hatte. 4. Mose 15, Verse 32 bis 36. Das Gesetz veränderte die Art und Weise, wie Gott auf Sünde reagierte, aber Gottes Natur hat sich nicht verändert. Das Gesetz wurde hauptsächlich aus zwei Gründen gegeben: um der Menschheit Gottes hohen Standard an Perfektion bewusst zu machen und um aufzuzeigen, dass kein Mensch diesen Standard durch eigene Leistung erreichen kann. Das Gesetz hat jede Illusion von Selbstgerechtigkeit zunichte gemacht und die Notwendigkeit eines Erlösers aufgezeigt. Dies ist wichtig, denn der alte Bund und der neue Bund sind nicht miteinander vereinbar. Du kannst nicht zur Hälfte durch deine guten Werke errettet werden und zur anderen Hälfte dort, wo es bei dir noch mangelt, durch das Werk Jesu. Entweder macht Jesus es ganz oder du bist nicht errettet. Der Apostel Paulus schrieb den Galatern, dass Jesus demjenigen, der versuchen würde, sich selbst zu erretten, nicht helfen kann. Galater 5, Verse 2 bis 4. Das Gesetz zeigt uns auf, dass unsere einzige Hoffnung auf Errettung durch Gnade im Glauben an Jesus begründet ist. Und so hat das Gesetz am Ende einem barmherzigen Ziel gedient. Im Alten Testament wurde das Gericht an Einzelpersonen vollzogen. Die Sintflut, der Todesengel in Ägypten und die Zerstörung von Sodom und Gomorra sind dafür Beispiele. Aber Gott handelte an diesen Personen von einer ewigen Perspektive her. Er betrachtete das Ende ihres irdischen Lebens nicht als das Schlimmste, was geschehen könnte. Er sah schon die ewige Errettung in der Zukunft und nicht nur für diese Menschen, sondern für die ganze Menschheit. Bevor Antibiotika erfunden wurden, war es nicht ungewöhnlich, dass Ärzte ein infiziertes Gliedmaß amputieren mussten. Wenn erst einmal Wundbrand eingesetzt hatte, breitete er sich aus, bis der Patient an einer Vergiftung starb. Um das Leben des Patienten zu retten, war es notwendig, das infizierte Gliedmaß abzutrennen. Ähnlich ist es mit einigen Gerichtsereignissen, die wir im Alten Testament lesen. Über diesen Menschen mag das Todesurteil gefällt worden sein, aber es war ein Akt der Barmherzigkeit für den Rest der menschlichen Rasse, denn es ebnete den Weg für Errettung durch Gnade und öffnete die Tür für die Möglichkeit auf ein ewiges Leben. Der Herr handelt uns gegenüber nicht mehr auf der Grundlage des Gesetzes. Wir wurden durch Gnade errettet und unser wiedergeborener Geist ermöglicht es Gott, uns mit Barmherzigkeit zu begegnen. Halleluja! Wir sind nun endlich in der Lage, geistliche Dinge zu verstehen. Wir können die wahre Natur Gottes kennen und verstehen. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. und seine Barmherzigkeit uns gegenüber wird ewig Bestand haben. Zusatzmaterial: Das Buch »Die wahre Natur Gottes« erklärt, wie Gott der Menschheit vom Garten Eden bis in unsere Gegenwart begegnet ist und macht deutlich, dass sich Gottes Natur nicht verändert hat. Diese Lehre wird viele Fragen beantworten und deinen Glauben in die Güte Gottes um ein Vielfaches vergrößern. Weiteres Material gibt es auch in Englisch.